Hallo und ein ganz herzliches Willkommen bei unserem Peer-to-Peer-Podcast zwischen Kaffee und Karteikarten. Mein Name ist Tanem und ich sitze hier mit meiner Freundin Julia, ready, um über das Studium, Jura, Mindset, heute vor allem Lernstrategien, Lernen und alles, was das Jurastudium so mit sich bringt, zu sprechen.
Hallo und auch ein ganz herzliches Willkommen von mir.
Ja, heute ist eine ganz besondere Folge. Heute ist unsere erste zweistellige Folge. Julia, das ist doch ein Anlass zum Feiern, oder? Dass wir das noch dieses Jahr geschafft haben.
Ja, das war eigentlich einer meiner im Kopf gedachten, gesetzten Smart-Ziele, 10 Folgen aufzunehmen. Also das ist krass, Zahn. Und das nächste Ziel wäre dreistellig.
Ja, task successfully completed. Ja, dreistellig, wow. Also das schaffen wir dann nicht mal mehr nächstes Jahr, sondern ja, übernächstes dann wahrscheinlich. Aber wir können uns ja andere Ziele setzen, die wir auch nächstes Jahr erreichen können. Ich hoffe, wir haben euch nicht allzu sehr auf die Folter gespannt mit unserem Cliffhanger aus der letzten Woche. Heute kommt nämlich der lang ersehnte Part 2 unserer Lernstrategienfolge.
Lang ersehnt. Also,
ja, das war echt in meinem Kopf, dieser Cliffhanger, Leute. Ich war so ready, weiterzumachen. Aber es geht heute weiter, langsam und sicher. Beim Nachdenken ist mir aber eine Sache aufgefallen, die ich gerne vorwegnehmen möchte. Wir haben letzte Woche und werden auch heute Lernstrategien vorgestellt, die zwar unglaublich wertvoll sind, um Wissen wirklich ins Langzeitgedächtnis zu bringen, aber sie betreffen alle nur eine bestimmte Phase unseres Lernprozesses. Denn ich habe gelernt, dass Lernen eigentlich aus 3 Schritten besteht. Encoding, also Informationen ins Gehirn hineinbringen. Wie nehme ich den Stoff zum ersten Mal auf? Wie verstehe ich ihn? Wie mache ich aus Chaos erste Klarheit? Dann der zweite Schritt, Note-Taking, also Informationen strukturieren und niederschreiben. Im besten Fall habt ihr natürlich schon ein vorgefertigtes Skript oder irgendeine Zusammenfassung, irgendein Dokument, das euch Zeit spart. Aber Notizen sind der erste Übergang zwischen erstem Verstehen und langfristiger Verankerung. Und dann kommt der dritte Schritt, Revising, also wiederholen, vertiefen und speichern. Und erst in diesem Schritt kommen diese ganzen Lernstrategien, von denen wir es hatten, Active Recall, Spaced Repetition und alles, was wir hatten, und auch heute zum Beispiel die Feynman-Methode, auf die kommen wir aber noch zu sprechen. Und der ganze Zauber finden hier tatsächlich erst den Einsatz. Und diese Strategien sind unverzichtbar, wirklich. Also sie können den Unterschied machen zwischen, ja, ich habe das schon mal gehört und ich kann es jederzeit abrufen, aber sie entfalten ihre Wirkung eben erst auf Stufe 3, also beim Revising. Und wenn euch interessiert, wie man Encoding und Note-Taking richtig gut macht, dann können wir da eigentlich auch mal eine komplett eigene Folge dazu aufnehmen. Da habe ich nämlich eigentlich ganz schön viel zu sagen, wie man zum Beispiel Zusammenfassungen schreibt, worauf man achtet. Und ja, genau, das wollte ich dazu sagen. Nur zur Info, heute bleiben wir beim Revising, aber es war mir wichtig, das große Ganze einmal aufzuzeigen, damit wir wissen und ihr wisst, an welcher Stellschraube heute gedreht wird. Julia, jetzt komme ich zu dir. Das war jetzt ein ganz schön langes Intro.
Also ganz kurz, Leute, ihr merkt auch bei der letzten Folge, es gibt hier eine Person im Podcast, die mal von Lernstrategie mal gehört hat und verschiedene mal einfach ausprobiert. Und da gibt es eine Person, die Lernstrategien wirklich lebt. Könnt ihr selber raten, wer ist?
Ja, das interessiert mich einfach total. Ich weiß nicht, das ist total spannend. Da könnte ich echt stundenlang drüber reden.
Also aber du bist hier der Experte eigentlich gerade zu diesem Thema. Also hier hätten wir auch keinen besseren Interviewpartner fast haben können, außer dich gerade an meiner Seite.
Hol dir mal einen Lernpsychologen an deine Seite, dann weißt du, was für einen qualitativen Unterschied das tatsächlich machen kann. Ich glaube, da gibt es eine enorme Menge an Wissen und an Informationen, die man haben kann.
Aber dann teil doch erstmal jetzt deins, weil ich glaube, für den Anfang ist das doch schon mal ganz schön gewinnbringend.
Das stimmt. Und ich habe auch eine Frage an dich. Jetzt kommst du nämlich zum Tragen, meine Liebe. Du bist ja jetzt meine Interviewpartnerin. Letzte Woche, Julia, haben wir kein einziges Wort über Lerntypen verloren. Und vor allem nicht über die Frage, welcher Lerntyp bin ich eigentlich? Welche Art zu lernen passt am besten zu mir? Und das finde ich sehr spannend, denn früher, zumindest bei mir, war das total präsent. Und in der Schule haben wir sogar Tests gemacht im Fach Lernen, Lernen, nur um herauszufinden, welcher Lerntyp wir sind.
Und deshalb das hatten wir auch in der 7. Klasse. So zweiter Schultag, da haben wir auch einen Tag lang diese Tests gemacht. Also ja, Tana,
ja, genau.
Das ist scheinbar sehr wichtig im deutschen Schulsystem.
Definitiv. Natürlich ist Lernen wichtig, aber da kam es irgendwie immer auf diese Lerntypen an. Und welcher Lerntyp bist du? Was passt am besten zu dir? Und es gibt ja klassisch 4, visuell, auditiv, haptisch und kommunikativ. Und deshalb interessiert mich, welchem Lerntyp würdest du dich am ehesten zuordnen, wenn du dich für einen entscheiden müsstest?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich in der 7. Klasse habe, keine Ahnung. Ist echt lange her, ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin dieser, also was mir am meisten Spaß macht und wo ich, glaube ich, am meisten mitnehme, wenn ich so aktiv mitarbeiten kann, habe ich in der letzten Folge auch gemacht. Wirklich in diesen Kolloquien, kleinen Lerngruppen zu melden, nachzudenken, selber zu denken und dieses, ich glaube, hieß der interaktiv, dieser Lerntyp?
Meinst du kommunikativ? Oder? Kommunikativ.
Ja. Ja, wenn das ist, dann wäre ich das, glaube ich, am meisten da, in diesen Austausch zu kommen.
Ja, lernen durch Austausch.
Bringt mir richtig viel. Aber wenn ich neue Informationen zum Beispiel durch Hören das erste Mal wahrnehme, da bleibt super wenig hängen. Viel, viel weniger als in dieser interaktiven Form. Deswegen ich kann es nicht mehr aussprechen. Also das auf keinen Fall. Und ich denke aber manchmal auch so eine gute Mischung machst. Also durch Lesen geht's auch, aber dieses Interaktive, ich glaube, das ist meine Nummer eins. Und wie sieht es bei dir aus?
Du hast gesagt, ganz kurz, auditiv ist nicht so deins. Du hast doch den Podcast erstellen lassen von Notebook LM und auditiv ist Lernen über Hören, also Podcasts, laut vorlesen, aber auch erklären und Diskussionen. Also das geht Hand in Hand mit kommunikativ.
Ja, aber du musst wissen, Tane, das mache ich zum Wiederholen. Aber ich habe ja gesagt, neue Informationen.
Ach so, verstehe ich.
Neu irgendwas lernen soll und jemand erzählt das nur und ich habe dazu keine anderen Notizen, wo ich was lesen kann, das fällt mir viel schwieriger. Also dieses klassische französische Lernsystem, wo keine Folien sind, das ist für mich super schwer. Ich kriege das irgendwie hin, aber ich muss da mich viel mehr konzentrieren als bei anderen Sachen.
Total gute Differenzierung eigentlich, die du da getroffen hast mit dem, ja, Informationen neu erlernen, also ja, das Encoding und dem Revising. Da hast du gerade was mitgenommen von meinem Intro. Ja, bei mir, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, ich habe nur nachgedacht, dir die Frage zu stellen.
dann überleg mal jetzt live on air.
Ich glaube aber tatsächlich, bei mir ist es das laut Vorlesen. Also visuell ist es definitiv, wenn es um die erste Informationsaufnahme geht, ums Encoding, also Lesen, sowas brauche ich. Ich muss da irgendwie irgendwelche Bilder dazu sehen, ich muss Dinge dazu sehen. Aber auditiv dann, wenn ich es mir selber merken möchte. Also Sachen erklären, mir selber vor mich hinreden, Sachen anhören. Ich habe mich teilweise, so wie du auch letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt hast, dass du dich aufgenommen hast und dass ihr dann angehört hast. Das habe ich auch gemacht früher in der Schule. Also das habe ich auch gemacht, aber das war alles früher, ich habe jetzt im Präsens geredet, aber eigentlich war das alles in der Vergangenheit, denn ich lerne jetzt ganz anders und die moderne Lernforschung geht auch davon aus, dass niemand nur einen Lerntyp hat. Wir profitieren am meisten, wenn wir mehrere Kanäle gleichzeitig nutzen und genau da setzt auch die Methode an, über die ich jetzt sprechen möchte, also quasi die erste Lernstrategie. Das bedeutet, streicht alles Wissen, was ihr über verschiedene Lerntypen habt, aus eurem Kopf. Es gibt keine verschiedenen Lerntypen. Es gibt Kanäle, ja, die sprechen einen mehr an, aber die Mischung macht das Gift und aus dem Grund reduziert euch nicht auf irgendeinen Kanal. Denn ich werde euch jetzt eine Formel nennen, die euch vielleicht überraschen wird. Die Formel heißt die 10-30-90-Formel und die zeigt, wie wir Informationen wirklich behalten. Dafür müssen wir aber ganz kurz ansetzen, da muss ich kurz früher ansetzen, was überhaupt Lernen ist, um zu verstehen, wie diese Formel funktioniert. Also Lernen bedeutet nichts anderes, als Informationen ins Langzeitgedächtnis zu bekommen, damit wir jederzeit darauf zugreifen können. Und man kann sich das Gehirn dabei als Hochregallager vorstellen. Es ist riesig, aber es ist nicht unendlich. Ich weiß nicht, ob du, Julia, ob du den Film Alles steht Kopf gesehen hast, also Inside Out.
Klar.
Und da fällt dir ja auch auf, die Regale sind ja irgendwann mal voll mit Erinnerungen.
Ja.
Ja, jetzt habe ich auf eine Antwort gewartet. Aber nee, also das Gehirn ist irgendwann mal voll. Und deshalb passiert automatisch Folgendes. Das Gehirn löscht Informationen, die es für unwichtig hält. Und es filtert, was abgespeichert wird und was nicht. Und es speichert vor allem das ab, was uns wichtig erscheint. Und das ist etwas, was entweder emotional verknüpft wurde oder häufig wiederholt wurde. Also wenn das Gehirn dem einen hohen Ursprungswert beimisst. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht, wir können dieses Filtersystem austricksen. Und das nicht durch mehr Stunden lernen und mehr Stunden irgendwie Bulimie reinballern, bis es nicht mehr geht, sondern durch mehr Kanäle. Denn je mehr Sinne beim Lernen beteiligt sind, desto eher sagt das Gehirn, ah, das scheint wichtig zu sein, das behalte ich. Und deshalb gibt es die berühmte 10-30-90-Formel, die besagt, dass wenn man eine Information über einen Lernkanal sich aneignet, zum Beispiel nur lesen, dass man eine 10% Behaltensquote hat. Wenn man das sich über zwei Lernkanäle irgendwie aneignet, zum Beispiel lesen und hören, dann sind es schon 30%. Und wenn man das über drei Lernkanäle oder durch aktives Tun die Information ständig wiederverarbeitet, sind es 90%, die man behält. Also allein durch die Kombination verschiedener Lernkanäle verdreifacht oder verneunfacht sich die Behaltensleistung. Und das ist auch der Grund, warum die Methode... Ja, sag du gerne.
Ja, da schließt sich doch ein bisschen auch der Kreis. Wenn ich zum Beispiel durch Zusammenarbeit, Mitarbeit, interaktiv was aufnehme, das mir aufschreibe, das vielleicht durchlese und dann mir dazu einen Podcast mache.
Genau.
Also da spreche ich auch verschiedene Lernkanäle dann an. Genau. In verschiedenen Phasen.
Ja, das hast du genau, das hast du genau richtig gesagt und das haben wir auch schon umgesetzt. Aber das ist wirklich eine Methode, die muss man sich vor Augen führen. Man kann sich nicht auf eine Sache reduzieren. Man nutzt die Dinge dann, wenn sie relevant werden und man nutzt sie so, wie sie für einen am besten passen. Da kann man sich die besten, die Vorteile aus jeder Lernmethode ziehen und sie kombinieren. Da hält einen niemand davon auf. Aber dieser Mythos Lerntypen, das ist nicht wahr. Darauf darf man sich nicht reduzieren, weil dann schneidet man sich unglaubliche Effizienz ab und ja, also Funktionsfähigkeit. Das ist mein Take dazu.
Ja, also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das waren wirklich, also das ist einfach eine einfache Sache, die wir wahrscheinlich automatisch machen, aber bewusst mal darauf zu achten. Und Tanu, du hast das ja auch mit wirklich wissenschaftlichen Fakten, also auch mit den Zahlen hinterlegt und das klingt super plausibel und interessant. Und ich kann gleich sagen, also so eine hochwissenschaftlichen Theorien werde ich euch jetzt nicht erzählen. Ich werde einfach so ein bisschen erzählen, was ich mir mal ausprobiert habe, was ich mir auch manchmal selber ausgedacht habe und möchte euch einfach ein paar Inspo geben. Und Tanem ist dann da der wissenschaftliche Lernstrategien-Part und so machen wir eben eine gute Mischung. Und ich würde dann auch einmal gleich schon an meine Lernstrategie überleiten. Oder wolltest du noch was zu der sagen, Tane?
Nein, das war's. Nee, also Leute, merkt euch nur, aktiviert mehrere Lernkanäle gleichzeitig.
Und vielleicht kann einer dieser Lernkanäle meine nächste Lernstrategie sein. Und zwar super simpler Gedanke. Dauert ein bisschen länger, aber ich fand es super effektiv. Und zwar habe ich damals für mein Geschichtsabi, Geschichtsleistungskurs, angefangen für das Vorabi und dann fürs richtige Abi, alle meine Notizen genommen und eine Art Zusammenfassung natürlich geschrieben. Aber ich habe diese Zusammenfassung als Art PowerPoint-Präsentation gemacht. Ich habe manchmal Bilder reingemacht, da die Notizen, alles Wesentliche runtergebrochen. Die PowerPoint hatte 350 Seiten, also es war wirklich ordentlich und hat lange gedauert, aber ich habe das dadurch sehr oft wiederholt. Ich habe es schon mal alles aufgeschrieben und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich das gut als Art PowerPoint-Vortrag runterbrechen. Und dann habe ich mir die PowerPoint eben vorgetragen, also einmal diese PowerPoint durchzugehen. Es hat lange gedauert, also ich glaube mehr als zweimal am Tag habe ich es nicht geschafft. Aber ich habe, glaube ich, insgesamt 3-4 Mal geschafft, alles nochmal durchzugehen und ich hatte alles im Kopf. Und habe mir es dann wirklich manchmal im Kopf vorgesprochen, manchmal laut vorgesprochen, manchmal waren Bilder dabei, ich habe die Themenabschnitte gut strukturiert und da habt ihr habt was Visuelles dabei, ihr habt was Auditatives dabei und vielleicht könnt ihr da diese zwei gut verknüpfen und wenn ihr das vielleicht auch mal euren Eltern oder Freunden vortragt, habt ihr vielleicht auch was Interaktives dabei, wenn ihr dann noch Fragen stellt. Und ja, diesen Tipp möchte ich weitergeben und das habe ich auch für meine Schwerpunktklausur angefangen. Damals im 6. Semester habe ich das gemacht, ein ganzes Buch als PowerPoint verfasst, hatte auch sehr viele Seiten. Dann gab es aber leider ein paar Änderungen mit diesem Schwerpunkt, wodurch alles nicht so lief, aber ich bin trotzdem nochmal auf diese PowerPoint so ein bisschen zurückgekommen, habe dann aber auch viel mehr mit praktischen Fällen gemacht. Aber gerade falls ihr jetzt noch in der Schule seid, viel AFB 1, 2 Wissen braucht, finde ich das wirklich super und sehr hilfreich, auch langfristig viel zu lernen. Und es macht euch einfach auch mehr Spaß, so eine PowerPoint vorzutragen, als, weiß ich nicht, 80, 90 Seiten Text. Deswegen, das wäre jetzt meine Lernstrategie, eine PowerPoint erstellen.
In der Tat ist das eine gute Idee. Ich habe es auch immer geliebt, PowerPoints zu erstellen. Habe es nur nie zum Lernen benutzt, aber sehr interessanter Take. Ich glaube auch, du hast mir deine Schwerpunkts-PowerPoint geschickt über Arbeitsrecht, wenn mich nicht alles täuscht. Also wirklich gute Sache, gute Idee, hört man auch nicht alle Tage. Wie bist du eigentlich drauf gekommen?
Mein verrücktes Gehirn kam darauf. Ich also nie gehört, ich habe einfach die Idee gehabt.
Ja, okay. Mega cool. Hast du da was für dich entdeckt? Und ja, das scheint auch Früchte getragen zu haben.
Ja, das auf jeden Fall.
Du meintest ja auch, dass du das dann, wenn man das noch Eltern vorträgt oder irgendjemandem, genau, dass es dann da länger drin hängen bleibt. Du hast auch inzident eine neue Methode angesprochen, auf die ich auch heute ja kommen möchte. Die Feynman-Technik, die habe ich auch schon vorher erwähnt. Die Feynman-Technik basiert auf der Idee, wenn du etwas nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht verstanden. Und ich sage dazu, Fachwörter, vor allem diese diese lateinischen Begriffe im Jurastudium, sind oft Tarnkappen und lassen uns klingen, als hätten wir irgendwas durchdrungen und als würden wir super schlau, der Oberschlaumeier sein, während wir eigentlich an der Oberfläche kratzen. Deshalb sagen ja auch
Venire factum proprium beispielsweise.
Ja, protestatio facto contraria non valet. Was sagst du dazu?
Ja, klingt heiß.
Ja, es ist so. Und die meisten Professoren raten ja auch davon ab, in Examensklausuren dann darauf zurückzugreifen, weil das halt oft gar kein Verständnis zeigt und an der falschen Stelle erwähnt wird. Und die Feynman-Methode hilft dabei und besteht aus 4 Schritten. Man wählt sich erstmal ein Thema aus, zum Beispiel jetzt ja irgendeinen Meinungsstreit. Dann erklärt man ihn laut und in eigenen Worten, so als würde man es einem 6-jährigen Kind erklären. Also wirklich einfach für Laien. Dann identifiziert man die Lücken. Man merkt ja sofort, wo man hängen bleibt, wo man irgendwie ins Straucheln kommt, wo man dann plötzlich mit Fachbegriffen umherwerfen will. Aber ein juristischer Laie oder ein 6-jähriges Kind versteht das ja überhaupt nicht. Und dann schärft man nach, man geht ins Skript zurück, schärft das Verständnis und dann erklärt man es noch einfacher. Und erst dann sitzt es wirklich. Denn die Methode zwingt uns, Dinge wirklich zu verstehen und nicht nur wiederzugeben. Also das ist eine Technik, die hat mir sehr geholfen. Das mache ich auch in der Lerngruppe. Das ist eine Technik, die wenden wir in der Lerngruppe an. Und ich merke, ich fange voll an zu stottern und zu sagen. Und ich komme dann da einfach nicht weiter. Und dann weiß man, okay, scheint wohl doch nicht ganz zu sitzen.
Ja, also da ist jetzt keine Lernstrategie, aber das wollte ich auch sagen, was mir auch geholfen hat. Und ich, wie ihr wisst, ich sage einfach Sachen aus meiner Vergangenheit, die ich gut finde, die mir geholfen haben. Einfach ganz klassisch dieses gegenseitige Abfragen zu Themen. Das habe ich auch mit einer Freundin mal von einer, ich glaube, VI Strafrecht, wo man eh super viele Definitionen braucht. Da haben wir uns einfach gegenseitig abgefragt und die Sachen, man musste das dann erzählen oder erklären. Und genau, wenn man ins Stottern kommt, dann weiß man, oh, da muss man eben nochmal schauen. Also das geht da schon gut einher und einfach mal kurz das gesagt. Und dann nochmal als zusätzliche kleine Idee für, es ist jetzt nicht vielleicht für die Examensvorbereitung, vielleicht könnte sein, wenn es kurzfristig ist. Also wenn wirklich in 3 Wochen ist das Examen oder in 3 Wochen ist irgendeine andere wichtige Prüfung, Spickzettel schreiben. Verwendet die nicht, aber das haben unsere Lehrer und Lehrerinnen immer gesagt, schreibt euch Spickzettel. Wirklich die wesentlichen Sachen, die alles, was man nicht weiß, das schreibt man ja da drauf. Und genau die Sachen muss man ja behalten, weil man neigt dazu, so viel aufzuschreiben, weil überall steht so viel Information. Also diese Informationsmenge können wir ja gar nicht kontrollieren. Deswegen schreibt einfach alle Sachen auf, die hammerschwierig sind, die ihr nicht behalten könnt. Und die geht ihr dann vor allem nochmal durch, weil ihr wisst dann kurz vorm Staatsexamen, welche Voraussetzungen eine Willenserklärung habt. Aber ihr wisst dann vielleicht nicht mehr, was in, okay, 377 HGB ist klassischer im HGB, was welche Voraussetzungen das hat, aber irgendwas anderes, was irgendwie 81 ZPO steht beispielsweise. Und genau die Sachen, die vielleicht kompliziert sind, irgendein Meinungsstreit, die ihr euch nicht behalten könnt, die schreibt ihr auf und die geht ihr vor allem nochmal durch. Weil der Rest, der sitzt dann irgendwann. Wenn die Sachen habt ihr dann tausendmal wiederholt. Und ja, das habe ich noch nicht aktiv gemacht, aber da vielleicht ein bisschen in der Schule. Aber ich glaube, das sollte wirklich auch zum langfristigen Lernen, wenn es dann irgendwann, vielleicht auch einen Monat vorher, denke ich, ist das eine ganz gute Sache, sich auf die wesentlichen Sachen zu beschränken, die man noch nicht kann.
Das sehe ich auch. Ja, das ist eine gute Methode, guter Tipp auf jeden Fall. Du hast gesagt, du hast es noch nicht angewandt.
Vielleicht in der Schule, aber ich habe sonst immer meine Lernzettel auswendig gelernt und die Sachen dann so ein bisschen geskippt, die ich dann schon gut kann. Ja, aber das aktiv nochmal aufzuschreiben, dann lernt man ja doch nochmal mehr und spart dann auch Zeit, wenn man wirklich, weiß ich nicht, man hat 10 Lernzettel Vorder- und Rückseite und braucht irgendwie nur noch eine davon, dass man dann einfach eine noch zusammenschreibt und die Sachen dann schon anguckt, weil wenn man den Rest dann schon ins Langzeitgedächtnis so verankert hat, weil man so oft wiederholt hat, dann braucht man die anderen 9 Seiten ja nicht.
Eben. Das ist ja auch eine Art Active Recall, also quasi die Information wieder aus dem Gedächtnis abrufen. Das geht alles Hand in Hand miteinander. Wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man wirklich von den besten Vorteilen der jeweiligen Strategien profitieren.
Was wäre dann die Strategie, die du uns jetzt noch als dritte für diesen Tage, für diese Folge mitgeben möchtest, Tanem?
Meine dritte Strategie ist eine, auf die wir noch gar nicht so irgendwie in irgendeiner Art eingegangen sind. Das ist die Mnemotechnik. Und diese Mnemotechnik konzentriert sich auf die Art und Weise, wie Informationen überhaupt ins Gehirn gelangen und dort verankert werden. Natürlich wieder, wie merkt man sie sich am besten? Es geht also darum, wie speichert man Inhalte so ab, dass sie sich intuitiv abrufen lassen. Und das ist vor allem beim Auswendiglernen, also egal ob Fakten, Definitionen oder komplexe Abläufe, ein einfacher Ansatz, um die Gedächtnisleistung enorm zu steigern. Und das brauchen wir im Jurastudium. Viele Definitionen, viele Fakten, viele Tatbestandsvoraussetzungen. Und da bedient sich die Mnemotechnik einer ganz einfachen Sache, nämlich wie soll ich das jetzt formulieren? Unser Gehirn liebt Bekanntes. Und das macht sich die Mnemotechnik zunutze, denn alles, was wir mit bereits bestehenden Wörtern, Bildern oder vertrauten Strukturen verknüpfen können, bleibt automatisch besser haften. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man lernt eine neue Sprache, die seiner Muttersprache ähnelt, dann fühlt sie sich plötzlich viel leichter und fast intuitiv an. Und genau diesen Effekt nutzt auch die Mnemotechnik. Und eine der schlichtesten, aber wirkungsvollsten Formen davon sind Eselsbrücken. Es gibt nämlich verschiedene Arten, wie man diese Mnemotechnik nutzen kann. Und Eselsbrücken sind so, ist so der Klassiker schlechthin. Und schon als Kinder haben wir sie effektiv genutzt. Und je kreativer, emotionaler oder witziger sie sind, desto zuverlässiger bleiben sie hängen. Und ich habe da zum Beispiel jetzt 2 Sachen. Also
ganz kurz, wir hatten heute in der Lerngruppe, hatten wir Sachenrecht und es ging um gesetzliche Eigentumsübergänge, also Verbindung, Vermischung und schieß mich tot. Und da muss man ja schauen, was ein wesentlicher Bestandteil geworden ist. Noch 93, 94 BGB. Und da hat eine Freundin das so in der Lerngruppe erzählt. Also irgendwie vielleicht auch, also eine Voraussetzung war irgendwie, wenn die Sache sich so verändert. Und sie meinte, ja, vielleicht könnt ihr euch das so merken. Ja, nach einer Beziehung, nach einer Trennung, da ist man ja auch anders. Da ist man ja auch verändert. Und da wollte ich erst eine andere Eselsbrücke machen. Und dann meinte sie, ja, nee, passt doch nicht so. Okay, dann merke ich mir das jetzt mit der Beziehung. Also, und da so hatte ich das heute gerade. Ja, das ist eine witzig dumme, aber eine gute Lernstrategie am Ende.
In der Tat, ja. Und ich habe 3 Stück. Ich hoffe, ich vergesse die jetzt nicht im Laufe von den anderen, wenn ich jetzt die erkläre. Aber eine ist ja zum Beispiel, ist das Kindlein noch so klein, so kann es schon Bote sein. So, das ist eine Sache. Ja. Merkt man sich einfach. Dann weiß man, okay, Stellvertretung vielleicht nicht, wenn das Kind noch nicht geschäftsfähig ist. Geschäftsfähig ist. Aber Bote kann es wohl doch schon sein. Also das ist super interessant. Oder jetzt noch 2 für Strafrecht. Das erste ist, Heimtücke muss man sich immer vorstellen wie das Messer im Blumenstrauß. Und so schafft man es, irgendwie eine Definition eben zu basteln. Ich weiß jetzt selber die Definition nicht, aber irgendwie, na, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das wäre jetzt peinlich, aber auf jeden Fall kann man sich die Heimtücke wie das Messer im Blumenstrauß vorstellen und dann kann man sich halt wirklich im Notfall eine Definition basteln.
Irgendwas und auch mit Arglist und Wehrlosigkeit.
Genau, in feindseliger Willensrichtung die Arg- und Wehrlosigkeit ausnutzend, irgendwie so müsste das sein, aber das muss ich gleich mal danach direkt googeln. Und eine andere Sache, zum Beispiel beim Mord, bei den Mordmerkmalen, da sind ja manche subjektiv, manche objektiv, also täterbezogen und nicht täterbezogen. Und da hat uns unsere Repetitorin gesagt SOS. So können wir uns das merken. Also die erste Gruppe ist S, also subjektiv. Die zweite O, objektiv. Ah. Das müsste dann wahrscheinlich Heimtücke und grausam sein. Das muss ich mal auch nachgucken. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber die dritte ist dann wieder S, also subjektiv. Ja, ja, das sind solche Sachen, die sind halt einfach wirkungsvoll. Denn unser Gedächtnis ist halt kein nüchternes Archiv. Es liebt Reime und Geschichten und Überraschungen. Und ich habe ja auch vorher gesagt, je mehr Sinne oder Emotionen oder lustige Momente man beim Lernen aktiviert, desto stärker bleibt die Verknüpfung, desto ein höherer Ursprungswert wird dieser Information beigemessen und desto sicherer ist dann der spätere Abruf. Und es gibt noch eine Sache, eine andere Art, wie man die Memotechnik nutzen
ganz
kann.
Ganz kurz, würde da nämlich auch noch mal was sagen, weil unser Repetitor im Zivilrecht sagt nämlich auch viele. Und ich glaube, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, sonst reiche ich das noch mal nach. Aber er meint auch immer, naja, also beim Auslegen, da sind wir eigentlich Engel, weil man das ja von oben macht. Deswegen hat das auch einer mal glaube ich, mündlich gesagt, naja, man legt eigentlich wie ein Engel aus, weil das dann so angewandt hat. Vielleicht war es auch nicht bei Auslegung, aber irgendwas, wo man von oben raufschauen soll, würde ja bei Auflegung, wegen objektiven Auslegung beim objektiven Dritten passen. Und ja, das kann man sich so auch ganz gut merken.
Ja, definitiv. Cool. Also das können wir vielleicht mal immer mal wieder so ein bisschen erklären, was wir so Lustiges gelernt haben, so am Ende unserer Folgen, oder? Also ich finde das schon lustig.
Eine Idee.
Ja, das können wir auf jeden Fall mal einführen. Also ich überlege mal, ich habe da sicherlich noch ein paar auf Lager. Und ich habe auf jeden Fall noch ein anderes Konzept, wie man die Memotechnik umsetzen kann. Das ist das Konzept des Gedächtnispalasts. Vielleicht kennt das jemand. Es ist auf jeden Fall einer der ältesten und beeindruckendsten Gedächtnistricks überhaupt. Das war gerade ein Zungenbrecher. Älteste und beeindruckendsten Gedächtnistricks. Musst du mal versuchen zu sagen. Auf jeden Fall erschafft man dabei in Gedanken ein Gebäude. Und das kann so groß, so klein, verschachtelt oder fantasievoll sein, wie man möchte. Und jeder Raum, jede Ecke oder jedes Möbelstück kann für eine Information stehen, die man sich merken möchte. Das heißt, man geht zum Beispiel durch sein Haus und ein Raum ist dann BGBAT. Und dann steht das Bett für die Willenserklärungen. Dann steht das Kissen für Abgabe und Zugang.
Ich würde es nicht im Schlafzimmer machen, wo du schlafen willst und da an Jura denkt, lieber im Wohnzimmer oder in der Küche.
Da hast du recht. Vielleicht besser. So, sonst verfolgt es einen bis in den tiefsten Schlaf. Aber genau, man kann sich wirklich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und durch diese räumliche Struktur ordnet man große Stoffmengen in ein System, das intuitiv funktioniert. Und je öfter man die Räume des Gedächtnispalasts gedanklich betritt, desto vertrauter wird der Inhalt. Und es ist ja wie im echten Leben, wenn man den Schrank öffnet, dann weiß man auch, okay, da und da sind diese Sachen. Und so kann man sich wirklich seine Fantasie und seine Kreativität zunutze machen und es funktioniert. Ich habe es noch nie in dem Ausmaß probiert, dass ich wirklich ein Haus quasi erschaffen habe, aber so wie das jetzt klingt, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren und das hat mir letztens auch jemand wieder erklärt. Also man schwört darauf, es soll klappen und ich bin sehr gespannt. Ich finde auch, das klingt total plausibel und total interessant, also das werde ich auf jeden Fall umsetzen, denn das Gehirn denkt einfach in Bildern oder Geschichten und man verwandelt abstrakte Inhalte in etwas Greifbares und Visualisierbares.
Ja, ist auf jeden Fall auch, könnte auch so eine Märchen-Lernstrategie sein, wo man mal so eine Geschichte erzählt und vielleicht auch für Lerntypen oder Personen, die gerne erzählen oder gerne das visuell haben. Und es ist auf jeden Fall eine neue, andere Lernstrategie, die man jetzt nicht. Also ich kenne wenige, die sie verwenden, aber ich glaube, die kann echt gut sein. Oder man kann es ja auch in der Bibliothek machen, dass man da einfach mal rumgeht. Und vielleicht, wenn man wirklich mal eine Lernblockade hat, dann einfach mal was Neues probieren. Warum nicht Geschichten erzählen und dabei lernen?
Und das Gute ist ja auch, ich habe ja gesagt, es hilft dabei, diese großen Stoffmengen zu ordnen und Struktur zu schaffen und es in ein System zu bringen. Und genau das brauchen wir doch auch in den Rechtswissenschaften. Wir müssen das große Ganze verstehen und irgendwann mal merken wir, hey, alles hängt miteinander zusammen. Everything is always connected. Irgendwann werden wir das verstehen und genau dafür kann das auch helfen.
Ja, das ist doch eine echt schöne Sache und ich denke, dass wir schon echt coole Lernstrategien jetzt erwähnt haben und auch vielseitige. Und zu guter Letzt werde ich jetzt noch mal auf die Gamification des Lernens kommen. Also wirklich dieses abstrakte Greifbarmachen, was Tanem natürlich auch schon mehrfach erwähnt hat. Und werde euch jetzt einfach mal so ein paar Spiele vorstellen, die wir jede Woche in der Lerngruppe verschieden anwenden und vielleicht könnt ihr euch da ja auch für eure Lerngruppe selbst inspirieren lassen. Und zuallererst fangen wir mit dem Meinungsstreit-Jura-Partyspiel an. Es ist ein Trinkspiel. Witzigerweise hat Tanem das Spiel auch mal geschenkt bekommen.
Und völlig unabhängig voneinander.
Ja, und ich habe es zum Geburtstag dieses Jahr bekommen. Es ist leider nur in der Zivilrechts-Edition. Ich hätte es auch wirklich gerne in einer anderen Edition. Und für uns, wir haben ja jede Woche ein anderes Rechtsgebiet, ist es super praktisch, damit einfach einzusteigen. Das sind manchmal 10, manchmal 20 Minuten, je nachdem, wie viele Karten es gibt. Also es ist alles von BGB, AT bis Sachenrecht. Spezieller wird es dann leider nicht, aber auch Bereicherungsdeliktsrecht, Schuldrecht AT, Schuldrecht BT. Also diese ganzen, also es sind schon mal ein paar Rechtsgebiete im Zivilrecht abgedeckt. Und das ist wirklich gut, erste Einstiege zu bekommen, was man nicht kann, weil es ja verschiedene Fragen abdeckt. Manchmal gibt es uns auch Anhaltspunkte, nochmal genauer nachzuschauen und das dann zu wiederholen. Und ja, weil wir können das als Partyspiel machen, da sind zwar auch so Geschichten dabei, wie ich schreibe deinem Professor, well. aber finde ich super praktisch, gerade zum Einstieg der Lerngruppe. Das zu erwähnen kostet, glaube ich, so günstig war das gar nicht, weil ich wollte noch mal schauen, ob man das noch mal in anderen Rechtsgebieten hat. Ich google normalerweise nicht meine Geschenke, aber es waren, glaube ich, um die 20 Euro. Aber lohnt sich für eine Lerngruppe auf jeden Fall. Und gerade, es reicht ja aus, wenn einer das hat oder man das so viert kaufen kann, dann ist ja für jeden Fünfer. Aber falls man das nicht macht, kann man zum Beispiel auch Memory spielen. Das hatten wir letzte Woche in der Lerngruppe gemacht für Strafrecht AT. Da haben wir einfach verschiedene Begriffe aufgeschrieben und damit in Definition zum Einstieg Memory gespielt. Super simpel und einfach und wir wollen das jetzt bald nochmal erweitern, dass man erst die Definition sagen muss, wenn man das auch das richtig schon aufgedeckt hat und erst wenn man den Begriff hat, also irgendwie Körperverletzung, Gesundheitsschädigung, da muss man es erst sagen, bliblablub, und dann kannst du erst weiter aufdecken, sonst ist der nächste dran, dass man das nur noch mal ein bisschen erweitert, dass man es wirklich sehr verinnerlicht. Das macht mega Spaß. Und was wir auch noch gemacht haben, ist Tabu. Entweder, also ganz klassisch, man hat ein Wort, wir hatten das bei Deliktsrecht gemacht, beim Kaufrecht hatten wir es gemacht, genau, da waren so Begriffe wie Aliot, Weißklausel, keine Ahnung, Rechtsmangel, also alle im ganzen Kaufrechtsbereich, Gefahrübergang und so. Ihr wisst ja, was ich meine. Und dann kann man, wenn man will, auch noch diese Tabuwörter aufschreiben, die man nicht sagen darf. Und dann hatte jeder einfach ein paar aufgeschrieben, das kann man kurz vorher schnell machen und dann immer die Begriffe gezogen. Und so steigt man super in das Thema ein, gemeinsam, hat Spaß, man hat so ein bisschen einen Spieleffekt und einen guten Wiederholungseffekt. Und das ist super, super praktisch und ja, so kann Lernen gemeinsam auch Spaß machen. Mal sehen, was wir uns noch ausdenken. Ein paar Sachen brauchen auch ein bisschen mehr Vorbereitung. Da könnt ihr auch sonst auch vielleicht auch die KIs nochmal verwenden, was die sonst noch empfehlen. Aber das wirklich zu machen, finde ich super gut. Ich bin nächste Woche dran, die Lerngruppe zu planen und ich werde auch wieder einer dieser Spiele machen. Man könnte auch, wenn man fortgeschrittener ist, irgendwie irgendein Problem und dann sollen zwei dafür sollen streiten, welche Meinung angewandt wird und einfach sich Meinungsstreit irgendwie ausdenken. Sowas könnte man auch machen, aber ich glaube, das werden wir erst in der, im weiteren Fortgang dann machen.
Das ist so und cool. Hey, kann Lernen auch Spaß machen? Wow! Es ist ja so cool. Ich werde das definitiv etablieren bei uns in der Lerngruppe, vielleicht auch in meiner Rap-Gruppe. Werde ich mal fragen, ob die Lust haben, sich zu treffen. Und Strafrecht AT, das ist nämlich jetzt bei uns im Rap vorbei, ob die da mal die Definition durchackern wollen mit Memory.
Ja, also es ist super, super simpel. Es kann ja jeder dann auch vorbereiten und es macht irgendwie Spaß. Und gemeinsam muss man ja lernen. Alleine muss man sowieso lernen, aber ja, nicht gemeinsam muss man lernen. Alleine muss man lernen und so kann man es gemeinsam machen. Und es kann vielleicht auch mehr Spaß machen, als alleine die ganze Zeit vorm Laptop zu sitzen und tausende Definitions auswendig zu lernen. Also das kann man auch in jedem Studium in der Schule machen. Das ist jetzt auch so ein bisschen mein Highlight, deswegen habe ich das auch zum Ende gepackt, vielleicht nochmal was Motivierendes. Und da ist ja Freiheit der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Da ist, denke ich, sehr, sehr viel möglich. Ich glaube, ein Spiel haben wir auch mal gemacht, das war jetzt nicht ganz so spaßig, aber es war so ein Kettenspiel. Irgendwie, ich sage einen Begriff und der andere muss dazu einen Begriff sagen, der so in die Richtung geht und dass man so ganz verschiedene Begriffe dann immer ergänzt. Oder was man auch mal machen könnte, man sagt, man hat eine Definition, also bleiben wir nochmal bei der Gesundheitsschädigung und jeder muss ein Wort der Definition sagen und so muss man die Reihe rumgehen. Also da gibt es wirklich super viele Sachen. Und ja, Tanum, hättest du noch eine letzte Lernstrategie oder noch ein letztes Wort, bevor wir zum Abschied kommen?
Also Lernstrategie habe ich jetzt momentan nicht mehr. Bestimmt könnten wir irgendwann mal nochmal eine dritte Folge über irgendwelche Lernstrategien machen. Ich habe ja auch gesagt, wir möchten unbedingt mal auf die zwei Schritte des Lernprozesses davor eingehen, wenn du da auch Lust drauf hast, Julia. Aber was mir noch ein Anliegen ist, was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen und vorletztes Mal auch, ich wünsche euch einen frohen dritten Advent meinerseits. Ich wollte das die ganze Male schon letztes Mal sagen, ich habe es nie geschafft und heute beendet Julia unsere Folge. Deshalb von mir einen frohen dritten Advent. Ho, ho, ho.
Ja, ich hätte es natürlich nachher auch nochmal gesagt, aber gut, Tanem, dann hast du diese Wünsche schon mal vorweggenommen. Und was, bevor wir jetzt nochmal zu den Lernstrategien kurz kommen. Leute, es ist wirklich die 10. Folge. Vielen Dank für alle, die reingehört haben. Was auch immer eure Gründe waren, ob ihr wirklich was mitnehmen konntet im Idealfall, ob ihr wirklich dachtet, die klingen interessant, wir hören mal rein, ob ihr unsere Freunde, Bekannten, Familien seid oder ob ihr einfach denkt, komm, ist cringe, aber wir hören, egal wie, was eure Gründe sind. Vielen Dank. Wir sind mittlerweile über dreistellig bei den verschiedenen Leuten,
Shout
gehört haben.
Shoutout an unsere ersten 100 Hörer.
104 oder 5 jetzt sogar schon.
Ich glaube sogar 106.
Ach stimmt, mindestens. Und das war ja vor ein paar Stunden. Krass. Ja, allein heute waren es 6 neue. Super, super gut. Und wir haben es nicht, also das wären ja 53 pro Person, wir haben es definitiv nicht 53 Leuten gesagt. Also ich denke mal so 15 bis 18 Personen hat sich jetzt schon durchgeleppert, aber es müssen echt viele sein, die uns nicht kennen. Und wirklich vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt genauso Freude an diesem Projekt wie wir. Wir haben coole Sachen fürs neue Jahr geplant. Auch eine coole nächste Folge, die mal vielleicht ein bisschen anders wird. Und ja, vielen Dank, dass das gut geklappt hat. Und wir sind auch dabei, das vielleicht bald auch mal zu veröffentlichen. Also, wenn es euch dieser Podcast erzählt, erzählt es gerne weiter. Lasst uns einen Kommentar oder vielleicht auch ein Like da. Wir würden uns super freuen. Und wenn ihr es später macht, dann ist es so. Aber ja, ich dachte, komm, das ist jetzt 10. Folge. Jetzt sage ich auch mal sowas Podcast-Typisches, auch wenn das gerade noch ein bisschen komisch wird. Aber
nein, ja, das ist voll schön gesagt. Wow, Julia, ich bin so berührt. Das war der perfekte Zeitpunkt, um das jetzt zu sagen. Also stay tuned for more, guys.
Und nochmal zu den Lernstrategien. Also ich bin selber begeistert, wie viel es gibt. Wir haben hier, ihr habt die wissenschaftliche Seite, die Lernstrategien abgedeckt mit Active Recall, die verschiedenen Lerntypen, diese 10, 20, 90 Folge, nur um ein paar zu nennen. Meine praktischen Beispiele, Gamification, die ich wollte Podcasts erstellen, nein, die PowerPoint erstellen, Lernstrategien, Part 1, ganz viele verschiedene Methoden mit KI. Ihr seid, glaube ich, echt gut gewappnet auf die neue Prüfungsphase, die für viele Personen bald ansteht. Und letzte Woche hatte Tanja zum Abschluss gesagt, dass ihr gerne mal was ausprobieren sollt. Ihr könnt ja vielleicht beim Anhören dieser Folge mal reflektieren, wie das für euch so geklappt hat. Habt ihr wirklich was Neues ausprobiert? Und wenn euch keiner dieser Lernstrategien aus Part 1 zugesagt haben, dann ja vielleicht auf Part 2. Also wie wäre es mit der 10-20-90 Folge? Vielleicht ein kleines Spiel zum Einstieg und schreibt doch mal mit eurem Lernplan eine Geschichte in dem Raum, wo ihr gerade seid. Schönen dritten Advent dann auch von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.